In den letzten Jahren haben wir zunehmend Schwierigkeiten gehabt, einen Erntedankaltar aufzubauen. Man hätte das nur unvollständig gemacht, wenn man den größten Supermarkt Stuttgarts hier aufgebaut hätte. Denn damit wären all die vielen Gaben, die Gott uns Tag aus, Tag ein schenkt, gar nicht beschrieben. Und wir haben uns wieder darauf beschränkt, ganz schlicht ein Brot als das Wunder in den Mittelpunkt unseres Erntedankaltars zu rücken. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen sich aufgemacht haben, um mit uns diesen Erntedankfestgottesdienst zu halten. Der Herr selber lädt uns ein, in dessen Namen wir beginnen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir wollen miteinander singen. Ich singe dir mit Herz und Mund 230, die Verse 1 bis 6. Unser himmlischer Vater, du hast uns auch in diesen zurückliegenden Wochen und Monaten wieder überschüttet mit Gutem. Und wir sind satt geworden, übersatt. Vor dir ist unser ungläubiges Herz nicht verborgen und du weißt, wie wir gesorgt haben, geschimpft und geklagt haben und dachten, wir würden zu kurz kommen. Vergib uns dieses Rebellieren gegen deine Vatergüte. Vergib uns dieses mangelnde Vertrauen auf dich. Vergib uns unseren Unglauben und öffne uns die Augen, damit wir über all den Gaben dich entdecken, den Geber alles Guten, dich, den Schöpfer auch aller irdischen Dinge. Und lass uns immer mehr erkennen, was du uns alles in deinen Gaben schenken willst, dass wir erst in dir die Fülle haben. Und so wollen wir dir auch jetzt in der Stille, jeder für sich, dir unseren Dank sagen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Amen. Wir hören nun Eva und Markus. Solch einem Erntedanktag wie heute schwingen bei sicher allen viele Erinnerungen mit an wunderbare Durchhilfen Gottes, die wir erlebt haben. Und ich lese aus 2. Mose 16 von Vers 2 ab aus dem Wüstenzug des Volkes Israel, als sie in der Wüste Sin sich gelagert hatten, zwischen Elim und Sinai. Das ist jenes Wüstenstück, das vor ein paar Tagen in Ägypten zurückgegeben wurde. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Das ist mir die schönste Begründung für die Sonntagsheiligung. Dass Gott sich verpflichtet und sagt: Das ist mein Gesetz. Und ihr könnt mich prüfen. Und ihr könnt mich herausfordern, ob ich euch anlüge. Wenn Sie meinen, Sie müssen Sonntag zum Werktag machen, ist es nur Kleinglaube. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wider den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wider uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wider ihn gemurrt habt. Denn was sind wir, euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Das Gleiche, was auf dem Hirtenfeld von Bethlehem, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, was wir in der letzten Predigt immer gehört haben von der Herrlichkeit Gottes, die erscheint und die das Größte ist, was man schauen kann in der Ewigkeit. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man hu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat: Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten es und sammelten. Einer viel, der andere wenig. Als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte. Und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Thank you. beten wir miteinander. Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth? 484, die ersten drei Verse. Thema heißt heute ein erfolgreicher Geschäftsmann und sein plötzlicher Tod. Ich will es nachher etwas noch anders formulieren. Das ist die Geschichte vom reichen Kornbauern nach Lukas 12, Vers 16 bis 21. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, dessen Felder brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er sich, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte unterzubringen, und sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dahin will ich mein ganzes Korn und meine Vorräte bringen und will zu mir selber sagen, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre. Steht ja im griechischen Urtext natürlich, meine liebe Seele, das hat man jetzt in der neuen Übersetzung versucht, modern zu machen, aber es ist mir wichtig, er denkt noch so an seine Seele. Der Mann ist gar nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick meint. Ruh dich nun aus, iss, trink und sei guter Dinge. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Herr, hilf uns zur ganzen Klarheit. Amen. Ernte-Dankfest, das gehört zu den wunderbarsten Erlebnissen. Das ist ein Tag der Freude und des Dankes. Man erinnert sich an die übervollen Gärten, an die ganze Pracht der Schöpfung, an den vollen Keller. Und man darf das mal auch hier sagen, dass wir uns freuen am Essen und am Trinken. Das hat uns unser Herr gegeben. Er hat uns die Fülle eingeschenkt. Und all die Gaben, die wir draußen in der Natur sehen, sind Gaben der Liebe unseres Herrn. Das wird manchmal bei Christen ein bisschen vergessen. Vielleicht wird das alles ein bisschen verdrängt, dass die natürlichen Schöpfungsgaben ein wenig zurückgedrängt werden. In Israel war das Erntefest das allergrößte Fest, schlechthin das Fest nannte man es nur. Sie kennen es unter dem Namen Laubhüttenfest. Man hat 7 Tage durchgefeiert, man ging gar nicht mehr zurück in sein Haus, sondern lebte draußen im Weinberg, auf dem Acker hat man sich mit Zweigen ein kleines Hüttchen sich gezimmert und dort hat man 7 Tage gelebt und gefeiert. Es war eine ausgelassene Fröhlichkeit. Das sollten wir wieder zurückgewinnen. Nicht nur heute in diesem Gottesdienst die Freude über den großen Gaben, sondern ein ganzes Leben lang die große Freude über einem schenkenden Gott, der uns überreich beschenkt. Nun haben wir heute diese Geschichte von diesem reichen Kornbauern und dass ausgerechnet diese Geschichte uns anleiten kann, das überrascht auf den ersten Blick, denn das ist so eine unheimliche Geschichte. Wie da plötzlich diese Stimme mitten in der Nacht kommt, der Mann, der erfolgreich arbeitet, und das ist ja wie ein Hohn, du Narr, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so wie der Infarkt in unserem Leben plötzlich zuschlägt. Ich möchte es Ihnen vorher sagen, damit kein Missverständnis entsteht. Gott freut sich, wenn Sie schaffen. Gott freut sich auch an Unternehmergeist. Gott freut sich an aktiven Leuten. Gott hat das gerne. Nicht, dass da irgendein Fauler sich jetzt ausruht und meint, das sei nichts für ihn, sondern das ist ein Mann, der auch in unserer Sympathie ganz weit oben stehen muss. Nur 3 grobe Fehler hat er gemacht. 3-mal hat er nicht begriffen, was Danken heißt. Und das wollen wir jetzt lernen an diesem Beispiel dieses Mannes. Wenn der so da sitzt, ist ja auch ein Erntefest, das er feiert. Wie er sich freut und sagt, es war ein ertragreiches Jahr, wir haben doch auch was gehabt. Mir ging das oft so, wenn wir vor unseren übervollen Altären da saßen und dachten, Mensch, ist doch was gewesen, was alles herauskam. Wir sind reiche Leute. Aber wissen Sie, das hat mit Danken noch gar nichts zu tun. Selbst das, was man gemeinhin so als Dankbarsein bezeichnet. Danken ist mehr als Sattsein. Der reiche Kornbauer ist satt und grunzt fröhlich vor sich hin, aber danken ist doch mehr. Das wollen wir lernen. Das Erste, was mir auffällt, ist, zum Danken gehört das Ehren Gottes. Gott ehren. Jetzt schauen wir uns noch einmal kurz diesen reichen Kornbauer etwas Genaues an. Er war ein schaffender, wohliger Mann. Wir Schwaben lieben solche Typen und hoffentlich, denn ich glaube, dass auch Gott das gern hat, wenn man nicht sich nur auf seine faule Haut legt. Und seine Mühe war nicht vergebens, er hat etwas erreicht, er hat wie ein Bär geschafft, aber der Segen des Himmels blieb nicht aus. Und er ist mir sehr sympathisch, denn er hat kein unrechtes Gut dazwischen. Es wird nicht erwähnt und es gibt nirgendwo einen Anlass, auch dies zu bezweifeln. Er war ein ehrlicher, treuer Mann, kein Gauner und er kann zufrieden sein. Oh, wenn ich die reichen Leute heute ansehe, die meisten von ihnen sind eigentlich nie zufrieden. Sie wollen immer noch mehr haben, der reiche Kornbauer war so schlecht gar nicht. Und er kann auch genug haben. Er sagt nicht gleich das Vierfache, sondern er freut sich an seinen Gaben. Er sammelt sie ein, soll er sie denn draußen auf dem Feld verrotten lassen. Er jammert auch nicht über die schlechten Zeiten, er ist kein Nimmersatt. Er freut sich am Erfolg und er liebt die Pause. Mach mal Pause. Du brauchst nicht ewig weiterschaffen, sondern er kann sagen, nun liebe Seele, freu dich mal. Es hat doch einen Sinn gehabt, dein Arbeiten. schildere das so ausführlich, weil das normalerweise unsere Haltung ist, wie wir uns so zum Erntedankfest-Gottesdienst einfinden. Ist doch schön, freu dich an den Gaben, schau mal her, es ist doch alles wunderbar gelaufen und in unserem Leben sieht es alles doch ganz schön aus. Du Narr, was war denn so närrisch? Wenn der wirklich ein kluger Geschäftsmann wäre, dann müsste er eigentlich seinen Geschäftspartner besser kennen. Jesus erzählt, seine Felder hatten gut getragen. So hat er es auch angesehen. Die Natur hat mich reich beschenkt. Du Narr! Siehst du nicht, woher das kommt? Dann können wir es uns leicht machen und sagen, der erfolgreiche Geschäftsmann, der ist blind für die Güte Gottes. Prüfen wir uns doch. Wie war denn das in den vergangenen Wochen, wenn wir in den Laden gingen und eingekauft haben? Haben wir denn da den gekannt, aus dessen Hand uns die Güter zufallen? Das ist doch nicht zufällig heute, dass in unserem 20. Jahrhundert das Tischgebet in den meisten Familien abhanden gekommen ist. Doch nicht aus bösem Willen, sondern man fängt einfach nichts mehr damit an. Vielleicht dankt man der Mutter noch, die alles zubereitet hat, oder dankt man noch dem Bundeskanzler, dass die Wirtschaft läuft, oder den Gesellschaftsgruppen, die das noch gemacht haben, dass das alles noch bei uns läuft in der Wirtschaft, dass es aus der Hand Gottes kommt, dass das seine Gaben sind. Da wird uns deutlich, warum dieser Geschäftsmann ein Narr ist. Er steht davor und sieht das gar nicht. Dankbar sein erfordert mehr, das erfordert von uns, dass wir Gott die Ehre geben. Dass wir das aussprechen über unseren alltäglichen Dingen, dass wir das merken bei den Besitztümern, bei unserem Auto, in das wir uns setzen, bei den Gaben des Essens und Trinkens, wenn wir Urlaub machen. Herr, das ist deine Güte. Der Lobgesang muss uns doch auf den Lippen liegen. Nun, der reiche Kornbauer hat es nicht gemerkt. Er hat auch Gott nicht die Ehre gegeben. Der Schock kam für ihn erst, als der Infarkt kam. Als der plötzliche Tod einkehrt. Und das ist so typisch heute. Wenn plötzlich bei uns die Kette guter Taten aufhört, dann ist das eine Unruhe ohnegleichen. Das geht bei uns selbst so. Bei den anderen sehen wir es noch viel besser, wie sie aufgeregt sagen, was ist bloß los? Wo ist denn die Liebe Gottes in meinem Leben? Wie kann der nur meinen Mann wegnehmen? Warum ist das passiert bei uns? Warum kommt die Krankheit zu mir? Das ist unheimlich. Ist der Geschäftsmann, dieser reiche Kornbauer, wirklich so dumm? Hat er nie gemerkt, dass das alles nur sehr kurze Gaben sind? Sind wir so dumm? Merken wir es denn gar nicht, dass uns Gott nur über eine Zeit dies anvertraut hat? Merken wir es nicht einmal über Millionen hungernden Menschen, dass dies eine unvergleichliche und ungerechtfertigte Gabe ist, die wir da nehmen, selbst unser Essen und Trinken? Wir verstehen Gott gar nicht, warum wir so den Überfluss leben. Und nehmen wir das einfach so, als ob diese Kette sich fortsetzen ließe. Wenn Sie danken lernen wollen, dann heißt dies, Gott die Ehre geben und dahinter sehen, da ist der Geber der Gaben. Ich kenne einige Geschäftsleute auch, erfolgreiche Geschäftsleute, aber ich weiß, dass sie sich sehr viel Mühe geben, ihre Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Die schenken an Weihnachten ihren Geschäftspartnern nicht bloß so einfache Faltkalender, sondern da gibt's ganz andere Geschenke. Sagen Sie mal, wie sind Ihre Beziehungen mit dem, der Ihnen all diese Dinge hergibt? Das ist dumm gerechnet, das ist rein vom Geschäftsmännischen her unklug, sagt Jesus. Wie wollen das weise Menschen der Welt sein, die den Geber aller Gaben vergessen? Und wenn er nur ein wenig dahinter geschaut hätte, dann hätte er begriffen, mein Leben kann nicht darin seinen Sinn haben, dass ich meine Scheunen baue. So sehr ich darin Treue an den Tag legen darf, dann hätte er die Liebe des Vaters entdeckt, die ihn sucht. Und der Schock ist darum so schlimm bei ihm, als er in der Todesstunde plötzlich sagt, ja, was habe ich jetzt? Jetzt hilft mein Sparbuch nichts mehr. Und er hat nie die Gaben des Herrn entdeckt, der ihn selbst durchs Todestal hindurchtragen könnte. Warum weiß er das jetzt nimmer? Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal? Du bist bei mir. Er ist nicht reich in Gott oder reich für Gott oder reich bei Gott. Das können Sie übersetzen, wie Sie wollen. Er hat nichts für seine Todesstunde, was ihn dahin durchtragen könnte. Beim Laubhüttenfest in Israel hat man nicht bloß einen Erntedankaltar aufgebaut und hat die Gaben bewundert und hat gesagt, Mensch, klasse, das war eine Sache, das war eine Wucht dieses Jahr, das war eine Ernte, wir können uns freuen. Da hat man diese Geschichten gelesen, die ich Ihnen vorher in der Schriftlesung gelesen habe. Als die Väter durchs dürre Tal gezogen sind, nicht zum Drandenken, morgen können wir hungern, sondern die Herrlichkeit Gottes, die muss man schauen und die kann man erst schauen, wenn man an den Gaben vorbei hindurchsieht in das Herz des Gebers. Und das ist über unserem Altar so eindringlich, nicht, dass die Fülle der Gaben da ist, sondern sein Kreuz. Sehen Sie doch dahin, für die Tage, wo Sie im Überfluss leben, wo Sie satt sind und für die Tage, wo Ihr Leib zerbricht und wo Ihr Körper zerfällt, bis hin zu Ihrer letzten Todesstunde, dass Jesu Liebe ihnen zugesprochen ist, dass sie ihnen gilt, dass sie sich bergen können in die mächtige Hand Gottes. Seien Sie doch kein so ein kurzsichtig rechnender Geschäftsmann. Planen Sie weitsichtig. Und wenn Sie richtig danken lernen wollen, dann heißt das Gott ehren über den Geldgeschäften Ihres Alltags. Ehren Sie Gott über Ihre Berufsarbeit, über Ihrem Körper, über Ihrem Leib, über Ihren Urlaubsplänen. Ehren Sie Gott. Und dann noch bis in ihre Krankheit hinein, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Das Zweite, woran dieser erfolgreiche Geschäftsmann scheitert und wo er versagt, in seinem Danken. Danken bedeutet nach der Bibel Gott dienen. Das Erste von Danken war also Gott ehren. Ja, das meine ich so, wenn man hinsteht und sagt, Herr, das war nicht von mir, das war nicht meine Arbeit, sondern es war deine Gabe. Über all den irdischen Dingen, die wir haben, über unseren Wohnungen, über unserem Gehaltskonto, Herr, das ist deine Gabe. Im Lobgesang auf den Lippen, Gott die Ehre geben. Das Zweite, Gott dienen. Ja, das gehört mit zum Danken. Der erfolgreiche Geschäftsmann hat ja, wenn man es auf die kurze Strecke betrachtet, ausnehmend viel Erfolg gehabt. Aber nicht jeder hat so eine Glückssträhne. Manche eine, die haben in geschäftlichen Dingen viel mehr zu kämpfen. Und für das erfolgreiche Geschäft in dieser Welt, ich will einfach mal jetzt in den Kategorien unseres Geschäftslebens reden, da muss man Kapital arbeiten lassen. Das ist der Sinn vom Kapital. Man darf das nicht brach liegen lassen, man muss das Kapital einsetzen. Das wusste ja dieser reiche Kornbauer. Darum lässt er sein Getreide nicht draußen auf dem Feld verrotten. Er braucht Scheunen, die er sammeln kann und von diesen Scheunen kann er wieder Saatgut gewinnen. Das ist doch klar, das muss arbeiten, was ich gewonnen habe. Und darin war er ein Narr. Warum? War das falsch? Nein. Aber kurzsichtig gedacht. Natürlich, Sie werden Ihr Geld auch auf ein Sparbuch legen. Sie werden fragen, wo kriege ich am meisten Zinsen, das ist klar. Nur eins hat dieser Geschäftsmann nicht einkalkuliert. Der eigene Todesfall. Doch hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Gibt es Menschen in dieser Welt, die so dumm sind, dass sie wirklich nicht an ihr eigenes Sterben denken? Ja, die meisten Menschen und wir vielleicht mit dazu. Und das ist kurzsichtig gedacht, wenn Sie die nächste Inflation nicht mit einbeziehen, ich will Ihnen das jetzt nicht vermiesen, aber ein bisschen hellhörig und ein bisschen die Zeitung aufmerksam gelesen, also dann wissen Sie doch was. Wenn selbst ein Land wie Israel 100% Inflation in einem Jahr hat und da gibt es ja Länder, die bis 380% in einem Jahr schaffen, verstehen Sie? Jetzt rechnen Sie doch nicht kurzsichtig. Ja, was hätte denn dieser reiche Kornbauer anders tun können? Natürlich, wir müssen unser Geld anlegen, wir müssen Vorsorge treiben, aber in der Bibel gibt es auch das, dass ich mein irdisches Kapital gebrauchen kann, um Gott damit zu dienen. Und das Wunderbare ist, dass das einen Sinn hat und Frucht trägt, sogar für die Ewigkeit. Nicht, dass Sie meinen, Sie müssten was hergeben, niemand muss, sondern Sie können hier investieren und ungeheuer viel Ertrag erwirtschaften. rein geschäftlich, geschäftsmäßig gesprochen. Darum war das doch ein Narr, hast du nichts eingebracht, was in der Ewigkeit noch für dich zählt. Mir ist das so groß im Psalm 126, wo es heißt, sie gehen dahin und bringen ihre Garben. Garben, die bei Gott noch zählen. Jetzt nehmen sie doch das und fragen sie, Herr, wie kann ich mit meinem irdischen Besitz, mit meiner gemütlichen Wohnung, die ich mir eingerichtet habe, etwas machen, was Kapital bringt für deine Ewigkeit. Nicht, dass sie mir damit die Seligkeit erkaufen könnte, sondern das Bedeutung hat in der Ewigkeit, das für Gott etwas ausrichtet, das zum Bau seines Reiches dient. Dieses Kapital, das wir haben, das muss doch wuchern, das muss doch einen Ertrag erwirtschaften für die Ewigkeit. Und das finde ich jetzt ganz groß, wenn man dies alles einbringen darf, um damit Gott zu dienen. Jetzt meinen Sie nicht, Sie kennen das ja bei uns, wir drücken ja nicht auf Ihre Geldbeutel und sagen jetzt Geldschein her oder so, das wär läppisch und das ekelt ja einen an, das hat ja Gott nicht nötig. Sonst ist doch die Frage, wie Sie Ihr Geld sinnvoll einsetzen. Oder jammern Sie es mal wieder Ihren Enkeln vor, mir ging auch alles kaputt, was ich mir zurückgelegt habe. Was kann ich tun? Ich beobachte heute, um ganz praktisch zu reden, dass viele Christen gelähmt sind in ihrem Tun, weil sie immer fragen, wie kann ich eigentlich was tun, dass diese Welt gerecht wird. Ich kann jetzt nur sehr kurz reden, knapp, andeutungsweise missverständlich und angreifbar, aber ich tue es. Und dann suchen unsere jungen Leute, ich weiß es aus vielen Gesprächen, ich möchte was tun für die Weltveränderung, für die völlige Gerechtigkeit, für die Einheitsgesellschaft in Frieden und Liebe. Und wie kann ich demonstrieren und wie kann ich das tun? Und wenn ich dann sage, lieber Freund, ich traue dem ganzen Zeug nicht so, ich traue dem Schwindel nicht. Ich glaube, am Ende ist der Teufel wieder der Chef von allem oben dran. Ich glaube, dass die ganzen Veränderungen gar nicht die Gerechtigkeit und den Frieden bringen. Und auch da, wo heute so lautstark propagiert wird, ob wir in Vietnam denken oder wo es war, aber ich beobachte, dass junge Leute heute das Tun des Gerechten vergessen. Vor lauter Schreien im Mund. In der Bibel steht nicht so viel dran, dass ich mit meinem Schreien die ganze Ungerechtigkeit der Welt abschaffe. Aber steht etwas da, dass Gott die Taten merkt. Wieder nicht, um mir die Seligkeit damit zu erkaufen, sondern dass das vor Gott ins Gewicht fällt, wo sie eine Tat der Liebe tun. Oder andere fragt, was tut er denn? Du bist nicht für das Tun des Praktischen. Oh, liebe Freunde, den Ruf lassen wir uns gern anhängen. Weil wir nicht die spektakulären Geschreie mitmachen, die Tag auf, Tag ein in der Zeitung das Thema beherrschen. Weil wir gar nicht glauben, dass dadurch die Welt neu wird. Aber dass das vor Gott nicht vergebens ist. Die kleine Mark, die sie geben, im Glauben, das Schärflein der Witwe, das eingelegt wurde. Die Hilfe in großer Not. Was habt ihr denn getan? Gott gedient. Mit dem Gaben, die er uns anvertraut hat. Was hat denn dieser reiche Kornbauer? Nichts. Nichts hat er eingebracht. Da leben so ein paar Leute und die tun im Glauben an Gott, wagen ihre Gaben einzusetzen, ihm zum Dienst, ihm zur Ehre, dass etwas daraus werden kann und Gott was daraus machen kann, Zeichen seiner Liebe geben. Er war ein wirklicher Narr, dieser reiche Kornbauer, dass er Gott nicht gedient hat. Sein Kapital nur um sich selber kreisen ließ. Noch das Letzte. Er hat vergessen in diesem Danken, dass das eigentlich meint, Gott lieben, Gott ehren, Gott dienen, Gott lieben. Also danken heißt nicht dankbar sein. Nochmal will ich es unterstreichen, so hinsitzen und sagen, ich bin doch ganz zufrieden, ich schimpfe nicht, bin ich doch dankbar. Nein, danken ist Gott die Ehre geben. Gott dienen mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Mir tut das immer weh, wenn bei uns Brot verschimmelt, nicht? Können wir die Gaben nicht alle doch verantwortlich vor Gott gebrauchen, dass sie etwas ausrichten? Und jetzt nicht nur unser Brot, alles, was wir haben. Aber das Letzte gehört mit dazu, Gott lieben. Das spricht dieser Mann seiner Seele zu. So war es im alten Luthertext und so heißt es im griechischen Text, liebe Seele, du hast nun Vorrat auf lange Zeit, hab Ruhe, ärger dich nicht. Ja, warum spricht er denn seiner Seele zu? Weil die Seele in ihm ungestüm arbeitet, es ist eine Unruhe in ihm. Wunderbar, wie Jesus das beschreiben kann. Wir meinen, das sei die Stresssituation eines Menschen im 20. Jahrhundert, aber Jesus hat das vor 2000 Jahren erzählt. Dass da bei diesem reichen, erfolgreichen Geschäftsmann innerlich eine tobende Unruhe ist. Seele ist bei uns so ein abgegriffenes Wort. Sie dürfen auch Herz sagen. Sein Herz ist unruhig. Und dann sagt er, das ist doch prima, rechnen wir es nochmal vor. Ich habe bei der Deutschen Bank ein Safe und habe dort ein Konto und ich habe vorgesorgt, in die nächste Rezession kommen wir durch, wir kriegen die Talsohle richtig. Ich kann alles sagen, Seele, warum regst du dich denn so auf, ist alles gut. Ich müsste eigentlich nachts schlafen können ohne Pillen, es müsste doch gehen, in ganzer Ruhe und in ganzem Frieden. Narr, wie wenn man eine Seele so beruhigen könnte. Wie wenn man ein unruhiges Herz damit stillen könnte. Nach was verlangt denn die Seele oder das Herz dieses reichen Kornbauern? Gibt es Menschen heute, die das nicht wissen, dass sie in ihrem Leben darum so Unruhe haben, bis zu den fernsten Stränden fliegen, die tollsten Urlaubsziele sich suchen, in dem ewigen Heimweh einmal zur Ruhe zu kommen und nie Ruhe finden? Was sucht denn unsere Seele, unser Herz? Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Darum geht es heute nicht um Karotten, die wir aufbauen und um Nudelsuppe und um irgendwelche Güter unseres Lebens allein, sondern ob unsere Seele satt wird. Kann man das so aufteilen? Sie können es nennen, wie Sie wollen, ob Ihr Herz, ob Ihr Gewissen Frieden findet, ob Sie selbst das Leben haben. Wir haben vorher zurückgeblendet auf das Laubhüttenfest und haben uns daran erinnert, dass Israel immer an die Wüstenzeiten dachte. Ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir. Und da fiel mir erst auf, selbst in dem 23. Psalm heißt es ja, er erquickt meine Seele. Darum war die Wüstenzeit so eine reiche Zeit, weil man zum ersten Mal gemerkt hat, es gibt viel mehr als Brot, von dem man satt wird. Es gibt noch viel wichtigere Dinge. Und stimmt doch gar nicht, dass Gesundheit die Hauptsache ist. Doch verlogen. Der Mensch lebt nicht vom Brot und lebt auch nicht von seinem Organismus, sondern der Mensch lebt von dem Wort Gottes, das er empfängt. Das hat doch der David damals gesungen, als er auf der Flucht war vor Saul und durch die Wüste irrte. Er erquickt meine Seele, ich erfahre das. Du führst mich durch dieses Leben. Und das können Sie nur kriegen, wenn sie Gott lieb haben. Und das gehört zum Danken mit dazu, dass man sagt, Herr, meine Seele dürstet nach dir. Da an diesem Laubhüttenfest ist ja Jesus einmal hingestanden, am letzten Tag, der am herrlichsten war. Und die Leute haben den Gottesdienst gefeiert und sich all der herrlichen Führungen Gottes erinnert. Und dann kam das Amen und dann war es still und die Leute wollten nach Hause gehen. Dann ruft Jesus nochmal über die vieltausendköpfige Menge hinein, wer jetzt noch Durst hat, her zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ihr das noch einmal erfahren wollt, was die auf dem Wüstenzug erfahren haben, da ist Jesus, von dem ihr nehmen könnt. Die Fülle hinein in euer angeschlagenes Gewissen, in die Unruhe, in die Angst eures Lebens. Da ist der Herr, der euch bei der Hand nimmt und seinen Frieden gibt. Herr, wir gehen zu dem Essen, beten wir. Lass uns deiner nicht vergessen, denn du bist das Lebensbrot. Amen. Und dann singen wir vom Lied 233, die Verse 5 und 6.
Yeah.
Nun beten. Du Herr und Geber aller guten Gaben, wir wollen dir danken über der ganzen Überfülle der Gaben, mit denen du uns beschenkt hast, über den vollen Schaufenstern und Regalen in den Läden, über unsere Gehaltskonten, über alle Durchhilfe auch in gesundheitlicher Not. Wir wollen dir danken für all das, was wir erfahren haben. Aber nicht nur für die Gaben, sondern dass du selbst uns als Kinder vor dir leben lässt und dass wir deine mächtige Hand erfahren dürfen. Und dass du uns ganz nahe kommen willst. Herr, vergib uns die Habgier, den Geiz, Neid, alles irdische Wesen, womit wir nur in den vergänglichen Dingen gelebt haben und nicht weiter gedacht haben. Und hilf uns nun, Herr, dass wir auch unsere Gaben einsetzen können, damit du damit verherrlicht wirst, damit etwas sichtbar wird von deiner Liebe. Wir bringen dir auch die Not dieser ganzen Welt mit ihrem großen Hunger, mit ihrer großen Armut. Zeige uns, wie wir Taten der Gerechtigkeit wirken dürfen. Weise du uns und lehre uns, was du meinst, was weise ist, damit wir klug werden. Hilf uns dazu und segne alles, was wir geben, in deinem Namen. Nicht nur das Geld, sondern auch, was wir einsetzen an Zeit und Kraft, die Besuche, die wir machen, die Gespräche, die wir führen. Herr, lass dies gebraucht werden, dir zur Ehre, damit wir mit unserem Leib und Leben, solange du uns Zeit lässt, etwas tun können, dir zur Ehre und zu Lob deines Namens. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen, seinen Ruhm 197, den letzten Vers. Ist Orgelmusik. Danken unserem Herrn Herzl, dass er uns immer da solche schönen Dinge anbietet. Am Dienstag haben wir mittags um 14.30 Uhr unseren Kaffeemittag mit einem Film aus Papua-Neuguinea von der Lieben Seller Mission. So möchte ich Sie einladen. Abends haben wir Herrn Ernst Vatter, der von einer achtwöchigen Asienreise zurückgekehrt ist. Und er wird darüber sprechen, China in den Umwälzungen Asiens. Bringt 120 Dias mit. Dafür haben wir lange gebetet. Was wird in China werden? Öffnen sich die Türen? Nun sind die Türen offen. Der leichteste Grenzübergang, den Ernst Vatter je in seinem Leben erlebt hat, so hat er es beschrieben. Der Einmarsch nach China, auch für chinesische Christen, sehr leicht in den Häusern hin und her Zeugnis von Christus abzulegen. Ich möchte Sie dazu einladen. Wir wollen ja einen weiten Blick haben für die Welt. wenn wir uns auch manchmal distanzieren von allerhand ideologischen Parolen, wir wollen die Augen offen haben, was Gott in unseren Tagen wirkt. Und wir wollen auf seine Planungen hören. Dienstagabend um 20 Uhr machen Sie das auch noch bekannt. Wir haben keinen Handzettel. Weil wir gerade so viel Liebenzeller Mission haben. Ich habe in meinem Zimmer das Bild auch aufgehängt, das hier im Gemeindehaus hängt, wie diese Mutter dieses verhungerte Kind da füttert. In Shantikutir, in dieser Klinik. Ich dachte, ob wir nicht heute im Erntedankfest unsere Gaben geben sollen, Herrn Vater am Dienstag mitgeben sollen, mit der Bitte doch in Bangladesch, in einem der ärmsten und hungerndsten Länder, auch in diesen Kliniken, die Sie ja mitfinanziert haben, für diesen Dienst das zur Verfügung zu stellen an den Menschen, die nicht einmal satt werden. Sie erinnern sich noch, wie die Schwester damals zu mir sagte, hier ist nicht einer, der je in seinem Leben einmal satt geworden ist. Für ein Zeichen der Liebe, mehr nicht. Wenn Sie wollen, einen Tropfen auf den heißen Stein, aber der bei Gott nicht vergebens ist. Dienstagabend 20 Uhr und als ein Opferzweck habe ich gleich mitgeteilt. Dann ist noch was. Wir haben am Wochenende unsere Freizeit in Friolzheim. Wir machen das immer möglich, das ist gut, dass auch jeder mit kann. Wir haben schon fast 100 Anmeldungen. Wir freuen uns noch, wenn sich jemand in diese Gemeinschaft einreiht. Ich rede jetzt zu denen, die einfach immer so ein bisschen am Rande mitlaufen, wo sie brauchen Gemeinschaft unter dem Motto, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dass sie das zugesprochen bekommen und erfahren und gestärkt nach Hause kommen. Melden Sie sich doch bitte noch rasch an. Es hat sich so ergeben, dass gerade an diesem Sonntag, wo wir unsere Freizeit haben, John Wilson, den wir ja kennen, der schon mal in unserem Gemeindehaus drüben gesprochen hat, der dieses Flüchtlingsprogramm für die Uganda-Flüchtlinge leitet, der von der Festo Kivenschere Evangelisationsbewegung ja kommt und ein Mitarbeiter ist, früher in der Ölbranche Direktor war und dann in den Dienst als Evangelist trat, dass er gerade in dem Sonntagabend in Stuttgart ist. Und darum haben wir diese Doppelung gewagt, weil ich glaube, wir müssen zupacken, wenn wir da Gelegenheit haben. Er wird am Sonntagabend um 7:30 haben die Zeit etwas vorgerückt, zu uns hier in der Kirche sprechen über die Rolle der Christen beim Aufbau dieses zerstörten Ugandas. Und Sie wissen ja, wie die Nöte längst nicht behoben sind, wie das Unrecht weitergeht, wie nachts regelmäßig geschossen wird, die Plünderungen anhalten, die Unterdrückung. Wenn wir Sie da etwas hören wollen und die Not mittragen wollen, wir wollen uns dann auch wieder überlegen, was wir tun können. Wir wollen dann wahrscheinlich noch im Oktober eine große Kleideraktion machen. Aber das warten Sie mal ab bis zum Sonntag. Wir wollen das mit John Wilson selbst sprechen. Könnten Sie das bekannt machen? Das ist mir wichtig. Auch junge Leute, die heute das so suchen, machen Sie doch das in den Schulen bekannt. Wir haben da noch so viele Plakate liegen. Machen Sie das an Ihren Garagentor hin, an Ihren Gartenzaun. Das spricht auch mal Menschen an, die ganz am Rande stehen und macht sie aufmerksam auf unsere Aufgabe, die wir hier in unserer Welt haben. Als Christen und doch die wir geistlich verantworten können. Die liegen hinten am Ausgang, diese gelben Plakate. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie die mitnehmen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Mathilde Müller, 78 Jahre, Sonnenbergstraße 53. Dann aus unserem Seniorenkreis die Frau Barbara Kraft, 83 Jahre, Hohenheimer Straße 50b. Karl Hofmeister, Kaufmann, Stitzenburgstraße 1, 72 Jahre. Wir hörten dort bei einer dieser Beerdigungen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das gilt auch für Sie, wenn Sie wieder zurückgehen und dieser Herr mit seinen schenkenden Gaben mit Ihnen gehen will, der sein Herz Ihnen gibt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.